Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben den Predigttext eben schon einmal gehört. Frau Meier hat ihn vorgetragen, die Seligpreisungen aus der Bergpredigt Jesu. Dieser wunderbare, große und schöne Text in seiner ganzen geistlichen Tiefe. Dass er heute am Reformationstag als Predigttext vorgesehen ist, zeigt, warum es überhaupt Kirche gibt. Die Kirche ist dazu da, der Schönheit und Tiefe des Glaubens Raum und Form zu geben. Sich selber daran zu freuen und das befreiende und seligmachende Handeln Gottes zu verkündigen. Es geht darum, sich am Reformationstag zu vergewissern, dass die Kirche für etwas steht, das es ohne sie nicht geben würde. Etwas, das von Gott kommt und in diese Welt hineinwirkt, aber darin eben nicht aufgeht. Wer von Jesus selig genannt wird, ist zwar noch in dieser Welt mit allem, was dazugehört, lebt aber darauf hin, was nicht von dieser Welt ist, das Himmelreich Gottes. Das heißt, wer von Jesus selig genannt wird, lebt in der Gewissheit des Glaubens, dass sein Leben bei Gott ein gutes Ende nehmen wird, trotz aller Armut im Geiste und allem Leid, das noch zu tragen ist, trotz des Hungers nach Gerechtigkeit. Und ein gutes und seliges Ende wird es nehmen für alle, die barmherzig sind, die Frieden stiften, die reinen Herzen sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und die man verachtet und schmäht, weil sie Christus vertrauen. Ihnen allen steht das Himmelreich Gottes offen. Und diesen Blick freizuhalten auf das, was nicht von dieser Welt ist und doch zu ihr gehört, dafür steht und dafür gibt es Kirchen. Dazu da, dass Menschen selig werden können und Gott vertrauen. Die Frage ist, ob das wirklich geschieht im ausreichenden Maße oder ob eben Reformen nötig sind oder gar eine Reformation. Reformversuche jedenfalls hat es in den Kirchen immer wieder gegeben. 2001 die Reformvorlage der Westfälischen Kirche, Kirche mit Zukunft hieß das damals. Dann 2006 das Perspektivpapier der EKD, Kirche der Freiheit hieß sie, Perspektiven für das 21. Jahrhundert. Und zuletzt 2021, fast auf den Tag genau, heute vor 2 Jahren, 12 Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche unter dem Titel Kirche auf gutem Grund. Im Durchschnitt alle 7 Jahre ein Kirchenreformpapier. Also daran fehlt es nicht. Bei der Einführung der 12 Leitsätze zur Kirchenreform sagte die Präses der Synode, Frau Heinrich, Zitat, uns müsse klar sein, wer wir sind und wo wir hinwollen. Es könne mit Blick auf sinkende Kirchenmitgliederzahlen und schwindende finanzielle Ressourcen nicht darum gehen, den Status quo zu bewahren. Auf ihrer kirchlichen Erkundungsreise durch das Land von Flensburg bis Freiburg habe sie 3 zentrale Beobachtungen gemacht, die für Kirchenreformen wichtig seien. Begegnung schaffe Vertrauen. Zweitens, es sei etwas anderes, Menschen an ihren alltäglichen Orten zu treffen als innerhalb von kirchlichen Kontexten. Und schließlich drittens, es komme nicht darauf an, wie nah ein Mensch der Kirche sei, sondern wie neugierig und ansprechbar er sei. Vertrauen, Offenheit und ein Ortswechsel also lohnten sich für die Kirche, so Frau Heinrich. Zudem seien der Klimawandel und Klimagerechtigkeit die Themen, mit denen sie überall konfrontiert gewesen sei, und auch dort müsse die Kirche ihr Engagement noch schärfen. Was hier als Einleitung zur Kirchenreform vorgetragen wird, ist sicher alles richtig und auch vernünftig. Das Problem ist nur, sie bekommt das Grundproblem der Kirche nicht in den Blick. Das ist der Glaube selbst. Die Strukturen der Kirche, ihre Finanzen, ihre Offenheit zu den Menschen außerhalb der Kirchenmauern, das alles ist irgendwann auch wichtig. Aber diese Dinge sind wirklich nicht das Problem der Kirchen. Ihr Problem ist der Verlust des Glaubens. Der Verlust des Glaubens an den lebendigen, den wirkmächtigen und gnädigen Gott. Dieser Verlust ist in den eigenen Reihen der Kirchen ebenso zu spüren wie in der Gesellschaft insgesamt. Wir sollten uns am Reformationstag nichts vormachen. Die Säkularisierung, das heißt die Verweltlichung des Religiösen, ist nicht nur ein Phänomen unserer Gesellschaft, sozusagen derer da draußen, sondern längst auch ein Problem in den Kirchen selbst. Ich war vor kurzem bei der Verabschiedung eines Kollegen in den Ruhestand. In seiner Abschiedspredigt zog er Bilanz seiner Erfahrungen als Pfarrer in der ehemaligen DDR. Ich habe den Eindruck, sagte er, dass die meisten Menschen heute vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen heute Gott vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Gott, so war sein Eindruck, ist für viele so weit weg, dass er nicht noch einmal mehr erinnert werden könnte. Ich glaube, dass der Kollege trotz gewisser Unterschiede zwischen Ost und West in der Tendenz recht hat. Im heutigen Lebensgefühl vieler hat sich im Denken und Handeln eine Gottesvergessenheit eingenistet und ein handfester Materialismus sich breit gemacht. Ein Denken in Quantitäten, im Messbaren, im Beherrschbaren. Der Soziologe Hartmut Rosa hat in diesem Zusammenhang von einem Rationalisierungsprozess gesprochen, dessen inhaltlicher Kern ist, Zitat, die Welt und das Leben wissenschaftlich und technisch, ökonomisch und juristisch, politisch und schließlich auch in der alltäglichen Lebensführung berechenbar, beherrschbar und erwartbar zu machen. Mit diesem Denken und dem entsprechenden Lebensgefühl haben es die Kirchen heute zu tun. Die Seligpreisungen Jesu sind zwar immer noch ein wunderbarer, ein großer und schöner Text, aber sie perlen ab an der Teflonbeschichtung modernen Selbstbewusstseins. Das beginnt schon mit dem Wort selig. Wollen die Menschen heute noch selig werden? Oder reicht es nicht schon, wenn sie einfach glücklich sind und es ihnen gut geht und sie sich darüber freuen? Tatsächlich könnte man sogar das griechische Wort, das Luther mit selig übersetzt, auch mit glücklich oder sich freuen übersetzen. Und das geschieht auch öfter. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich, heißt es dann. Oder glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden und so weiter. Oder in der guten Nachricht heißt es dann, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in einer neuen Welt und so weiter. So richtig diese Übersetzungen sein mögen, sie drücken nicht das aus, was mit dem Wort selig gemeint ist. Nämlich das alles umgreifende Vertrauen zu Gott, das dieses Leben weit übersteigt. Selig werden die von Jesus genannt, die am Ende Seligkeit erlangen werden. Nämlich ewiges Leben und Teilhabe am himmlischen Reich Gottes. Nicht als Lohn und Verdienst, sondern als Gnade und Freundlichkeit Gottes. Martin Luther hat, als er über diese Seligpreisungen gepredigt hat, sehr großen Wert darauf gelegt, dass das Erlangen von Seligkeit nicht durch Leistung und Lungen geschieht, sondern als natürliche Folge von Frömmigkeit. Nicht im Sinne von einem neuen Du sollst und Du musst, sondern, Zitat, sondern als eine liebliche Reizung und Lockung, mit der uns Gott dazu lustig macht, fromm zu sein. Es muss von selber folgen, schreibt Luther weiter, wir sollen es nicht suchen, sondern es ist eine gewisse Folge des guten Lebens. So wie der Geschmack dem Wein folgen muss, so ist hier auch das ewige Leben verheißen. Wir sollen nicht um dessen Willen fromm sein, wie um eine Belohnung, sondern es soll eine Lockung und Reizung sein, die lustig macht zur Frömmigkeit, Gott zu dienen und ihn zu loben. Das ewige Leben muss dann von selbst folgen. So wird uns der freundliche, väterliche Wille Gottes und Christi Holdseligkeit vorgebildet, indem er uns so freundlich lockt. Luther am 1. November 1522. Die Seligpreisungen als liebliche Lockung und Reizung Gottes. Lust machen zur Frömmigkeit, Gott sozusagen als Lustobjekt des Glaubens. Und das alles heute in einem Umfeld, das, was Gott angeht, eher von Lustlosigkeit des Glaubens im Leben bestimmt ist. Das aber bedeutet, bevor die Kirche über Reformen, über Strukturen, über Finanzen und alternative Begegnungsmöglichkeiten nachdenkt, muss sie über Reformation nachdenken, und zwar im wirklich grundlegenden Sinn. Schon vor Jahren hat der katholische Theologe Johann Baptist Metz von der Kirchenkrise als Gotteskrise gesprochen. Und die ist inzwischen überall zu spüren. Gott ist dabei, im Bewusstsein der Moderne schlicht vergessen zu werden, wie es der Kollege nannte, oder ins wirkungslose Ungefähre zu verdunsten. Der ehemalige ARD-Korrespondent Sven Kunze hat sich in seinem Buch über das Älterwerden unter anderem mit der Frage beschäftigt, welche Rolle der Glaube an Gott für ihn und seine Generation gespielt hat. Im Leben meiner Generation, schreibt er, spielte Religion eine unvergleichlich geringere Rolle als bei den Vorfahren. 30%, die Zahl stimmt schon gar nicht mehr, inzwischen sind es über 50% der Deutschen, gehören keiner Konfession mehr an. Unter denjenigen, die noch Kirchensteuer zahlen, schreibt er, sind die Leichtgläubigen in der Mehrheit. Zur Weihnachtszeit und an Ostern sind die Kirchen noch immer gut besucht, aber Gottvertrauen hat sich dort verflüchtigt, wo es eigentlich wirken sollte, nämlich im Alltag. Wir danken dem himmlischen Vater nicht mehr für das tägliche Brot. Wir bitten ihn nicht mehr um Beistand bei den kleinen und großen Fairnessen. Er ist uns fremd geworden. Wir zweifeln an seiner Allmacht und halten Gebete für sinnlos. Angesichts des Elends auf der Welt erscheint uns seine Schöpfung missraten. Die Zuversicht auf seine Existenz ist der unverbindlichen Überzeugung gewichen, dass irgendwas schon sei. Unser Gott, der mit dem Christentum nur noch den Namen gemein hat, führt ein friedliches Dasein im Irgendwo. Weder fürchten wir ihn, noch erwarten wir Trost von ihm. Er ist konturenlos, lässt uns in Ruhe und stellt keine Ansprüche. So lässt es sich trefflich glauben. Soweit Sven Kunze. Ich bin ziemlich sicher, dass diese Beschreibung für große Teile unserer Gesellschaft zutrifft und auch bis weit in die Kirchen hineinreicht. Diese Art, trefflich zu glauben, ist weit davon entfernt, sich mit Fragen herumzuquälen, die für Martin Luther existenziell waren. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie werde ich selig und kann im Gericht Gottes bestehen? Wie wird der Mensch frei und wovon eigentlich? Allein durch Gnade oder durch fromme Leistung? Die Suche nach einem gnädigen Gott ist heute weitgehend ersetzt durch die Frage nach Sinn, durch die Suche nach Glück und gelingendem Leben. Kirchen müssen erkennen, die meisten Menschen können ohne Gott problemlos leben, schrieb vor wenigen Tagen der Bundestagsabgeordnete Michael Roth in einem Zeitungsartikel. Das ist die geistliche Herausforderung der Kirchen heute. Die gelebte Gottlosigkeit, die nicht mehr atheistisch oder ideologisch geprägt ist, sondern die wie selbstverständlich gelebt wird und sozusagen als normal gilt. Die Menschen sind Gott losgeworden, wie auch immer. Sie haben sich von ihm getrennt, von ihm befreit, von ihm verabschiedet oder ihn einfach vergessen. Mit einem Rest vielleicht von Gott als vager Möglichkeit. Diese Situation bestimmt die Lage der Kirchen heute und ist die geistliche Herausforderung des Glaubens heute. Die Kirche braucht nicht einen Prozess der Strukturen nach außen, sondern einen geistlichen Prozess nach innen. Sozusagen eine geistliche Vergewisserung ihres eigenen Fundamentes. Dabei ist nicht entscheidend und geradezu kontraproduktiv zu fragen, wie man möglichst viele Menschen noch von draußen erreichen und nach innen reinholen kann. Sondern entscheidend ist, wie es um den Glauben im Inneren selbst bestellt ist. Bevor der Glaube auf andere ausstrahlen und andere anstecken kann, muss er selbst erst einmal wieder zum Brennen kommen. Deshalb die geistliche Vergewisserung nach innen. Raum und Zeit geben der Sehnsucht nach Gott und der Liebe zu ihm. Einüben, was Hoffnung auf Erlösung und Erleben von Seligkeit überhaupt sein kann. Die Schönheit des Glaubens entdecken und die religiöse Tiefe der Heiligen Schrift jeden Tag erleben und neu buchstabieren. Mit Gott leben lernen, gerade in Zeiten gelebter Gottlosigkeit. Oder mit Luther gesagt, geistlich einüben und praktisch leben, was er die vier Soli der Reformation genannt hat. Allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift. Wenn wir das hinkriegen, haben wir alles. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.